So, wohl noch. Danken. Ja, Vater, wir haben manchmal Mühe mit deinem Bauplan, wenn du uns so einbaust, wie es dir genehm ist und nicht wie das unseren Vorstellungen entspricht. Das gibt uns Probleme. Wir wollen dir danken, Vater, dass wir das aber ganz sicher wissen. Und wir wollen das auch immer wieder einander sagen, dass es deine Liebespläne sind, die Stein auf Stein zusammenstellen und die dann das wunderbare Haus ergeben, über das wir einmal, wenn wir es sehen werden, staunen werden und aus diesem Staunen nicht mehr herauskommen. Und so wollen wir dir stillhalten und ganz bewusst auch Danke sagen und Ja, Vater, sagen für die Schwester und für den Bruder, den du uns an die Seite gestellt hast, auch wenn sie nicht ganz unseren Vorstellungen entsprechen. Segne uns auch an diesem Tag. Lass uns auch jetzt in dieser Stunde etwas mitnehmen, Herr, was Ewigkeitsbedeutung hat. Das ist unser Anliegen. Amen.
Grüße Sie zunächst herzlich an diesem Morgen. Wir dürfen uns freuen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Herrn in Verbindung mit seinem Wort und auch untereinander. Und das ist auch das Thema für heute Morgen. Es geht um Kommunikation, ein Fremdwort, Mitteilung, Teilhabe oder Gemeinschaft. Gemeinschaft in der Familie und auch in der Gemeinde. Das sind zwei Schwerpunkte, die ich setzen möchte. Im Griechischen heißt Gemeinschaft Koinonia und damit wird zugleich der geistliche Aspekt deutlich. Wenn es uns also hier um Gemeinschaft geht, geht es nicht primär um Gesellschaft. Gesellschaft wird in einem Verein praktiziert, im staatlichen Bereich, in verschiedenen Institutionen. Bei der Gemeinschaft geht es um personale Beziehung und im Sinne der Bibel darum, dass Jesus Christus der Mittelpunkt dieser Gemeinschaft ist. Und das unterscheidet sich, ich sage es nochmal, von der Gesellschaft. Wenn Sie einen Verein haben, in den kann man eintreten, austreten, da gibt es unterschiedliche Interessen, nicht? Da ist also ein Kaninchenzuchtverein, nichts gegen Kaninchen und diese Intentionen, sehr schön, wenn sich Menschen da finden oder ein kleiner Gartenbauverein oder ein Sportverein, ich war als junger Mensch auch dort engagiert, dann ging es um den Sport und ich weiß, schon am nächsten Montag haben wir wieder gefiebert auf das Spiel am nächsten Sonntag. Da sind also Interessen das Verbindende. Das kommt zwar bei der Gemeinschaft im Sinne des Wortes auch hinzu, aber da muss die Hauptsache bleiben und die Hauptsache ist eine Person. Und darum möchte ich als erstes die Beziehung, die wir zu Christus haben, herausstellen. Denn ohne diese Beziehung, dass Christus im Mittelpunkt steht, kann man sich ja auch nicht Christ nennen. Es gibt heute leider viele Christen, die nur, weil sie in eine große Kirche hineingetauft sind, so ein formales Zeugnis haben. Das reicht aber vor Gott nicht aus und vor allen Dingen auch nicht in der Praktizierung echter Gemeinschaft. Nicht? Da sitzt man dann auch manchmal in einer großen Kirche, nebeneinander, oft auch hier, hat aber nicht echte Gemeinschaft. Ich habe meinen Referendaren oft gesagt, um mal das Gegenteil provozierend zu sagen, was denn Unterricht ist, da geht es ja auch um Gemeinschaftserziehung im sozialen Bereich. Ne? Wenn alles schläft und einer spricht, das Ganze nennt man Unterricht. Gibt es das auch in der Kirche, oh ja, nicht? Dann wachen manche beim Amen auf. Ich weiß, bei mir, als ich früher in die Kirche ging, da saß immer so ein älterer Kirchenvorstandsmitglied. Der hatte sich hinter einer Säule verschanzt, damit es nicht deutlich wurde, wenn er Nickerchen machte. Nicht? Und wenn jetzt Christus im Mittelpunkt steht, dann heißt es, alle Verheißungen sind das Ja und Amen in ihm. Das ist das Erste, also das Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, so ist es. Das bestätigt die Gemeinschaft. Aber dann Gott zur Ehre und dann kommt durch uns. Und leider ist heute die Priorität vertauscht. Es geht also in der Regel oft um den Menschen, der kommt bei Gott nicht zu kurz, aber die Priorität muss Gott sein und nicht der Mensch. Ich habe, das ist jetzt aus dem weltlichen Bereich, hier ein Werbeprospekt, den ein Psychotherapeut anbietet, Überschrift Wege zum Erfolg. Sicher möchte jeder erfolgreich sein. Wege zum Erfolg, Erfüllung in Beziehung und Beruf. Und das geht dann über ganz bestimmte Methoden, die heute in sind, über Meditation, über bestimmte Psychotechniken. Aber alles dreht sich um den Menschen. Begeisterung muss da sein, Zufriedenheit, Gesundheit. Und wenn das fehlt, wird der Mensch enttäuscht. Und dann, wenn einer selbst keine klare Perspektive mehr hat, kann auch die Beziehung zum anderen nicht stimmen. Letztlich gibt es in der Gemeinschaft mit Gott nur gleichwertige Beziehungen. Darum werde ich dann an zweiter Stelle etwas sagen über die Beziehung Jesu Christi zum Vater, weil er sagt, genauso soll die Beziehung zwischen mir und euch sein. Und dann werden wir daraus einige praktische Konsequenzen ziehen und auch persönliche Probleme einmal mit einbringen. Aber für mich hat die Priorität immer das Wort Gottes. Und der Unterschied zwischen Religiosität und Christusglaube ist der, bei dem Christusglauben geht es um Offenbarung. Da schenkt sich uns Gott selber durch seinen Sohn im Wort. Bei der Religion ist das der Versuch des Menschen von sich aus, den Weg zu Gott zu finden. Und wenn das die Priorität ist, dann haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Dann wird sich die Beziehung regeln, und zwar die Beziehung zu uns selbst, die wir haben müssen. Das ist auch oft ein Problem. Nicht? Wenn es bei uns in der Psyche total durcheinander geht, dann kann ich auch keine Beziehung zum anderen haben. Dann die Beziehungen in der Familie, im Beruf und so weiter, das wird dann als nächstes folgen. Zuerst also die entscheidende Gemeinschaft, die uns Gott anbietet. Diese Gemeinschaft mit Christus. Und da müssen wir dankbar von der Schrift und dürfen es dankbar anerkennen, dass Gott ein Zeugnis gegeben hat im Sinne des Evangeliums. Das ist eine frohe Botschaft. Gott ist durch Christus aus der Herrlichkeit herausgetreten, hat sich geoffenbart, hat sich uns Menschen kundgetan und möchte seine Herrlichkeit und vor allen Dingen seine Liebe uns mitteilen. Darum schenkt er uns neues Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, den eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges, also unverlierbares Leben haben. Nicht, das ist also eine Gemeinschaft anderer Qualität. Wir Menschen sind vergänglich, die Schöpfung ist vergänglich. Und wenn wir nach dem trachten, was in dieser Welt Priorität hat, vergehen wir mit dieser Welt. Darum sagt Johannes, habt nicht lieb diese Welt, dieses System, noch was in der Welt ist. Denn wer das tut, der wird mit dieser Welt zugrunde gehen. Aber wer Jesus Christus als seinen Heiland und Erlöser kennt, wie es etwa in Römer 3, Vers 24 beschrieben ist, wo uns, das ist ja Luther so deutlich geworden, diese Rechtfertigung allein aus Gnaden zuteil wird. Da haben wir eine neue Beziehung zu Gott. Oder in 2. Korinther 5, Vers 17 wird beschrieben, ist jemand in dieser Gemeinschaft mit Christus, ist er eine neue Schöpfung? In unserem Geist fängt eine neue Schöpfung an. Darf ich Sie mal fragen, wissen Sie das, dass Gott bei Ihnen neues Leben gewirkt hat? Dass Sie auch einen neuen inneren Menschen haben? Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das ist eine so herrliche Perspektive, die mich immer wieder neu innerlich erquickt und die mich dann auch ein Zeugnis geben lässt. Und dann gibt es da keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die in diesem Christus leben, nach Römer Kapitel 8.
So etwas Wunderbares. Wir sind, das schreibt Paulus in diesem gleichen Kapitel, dann unverklagbar. Niemand kann uns, wenn wir in Christus sind, sein Heil angenommen haben, mehr verklagen. Weder der Teufel, noch andere Menschen, noch wir, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben. Sicher dürfen wir von anderen, auch von Weltmenschen, Korrektur annehmen. Das ist eine andere Sache. Und wir sind sogar, und Paulus gebraucht neben diesem Bild, was wir da gesungen haben in dem ersten Lied, nicht? Da geht es um lebendige Steine in einem lebendigen Bau und Tempel. Dann noch das andere herrliche Bild von dem Organismus des Leibes. Ich habe das gestern schon angedeutet. Ist also jemand hineingenommen in die Gemeinschaft mit Christus, gehört er zu diesem Leib des Christus. Und das ist ein Organismus, keine Organisation primär. Wir stehen sicher alle irgendwo in Organisationen, christlichen Konfessionen, Denominationen und wie diese vielen Bezeichnungen alle lauten. Es gibt ja hunderte von verschiedenen Bekenntnissen. Und alle meinen natürlich, sie hätten das Beste. Aber da kommt immer so ein kleiner Touch dazu. Der eine nennt sich so, der andere so. Ich möchte mich einfach nur Christ nennen. Reicht das? Für viele nicht. Wo kommen Sie denn her, fragt man dann noch. Ne? Ich frage die meisten nicht, wo kommen Sie her, sondern haben Sie ein neues Leben aus Gott? Dann sind wir eins. Dann sind wir Bruder und Schwester miteinander. Das ist doch das Schöne. Man lernt hier neue, liebe Menschen kennen und dann haben wir die Gemeinschaft über das Haupt Jesus Christus. Ich muss sagen, das ist immer so etwas Beglückendes. So viele Erfahrungen darf ich da machen. Diese Beziehungen gehen dann oft weiter in die Tiefe als zu den nächsten Verwandten, die diese lebendige Hoffnung nicht haben. Kennen Sie das auch? Ja, hier nickt der ein oder andere, nicht? Wenn ich noch zusätzlich bei mir im Hauskreis zusammen bin, wo wir mit gut 20 Leuten nochmal zusammen sind, dann ist das so eine herzliche Gemeinschaft. Die habe ich nicht zu all denen, die auch zu meiner Verwandtschaft gehören, wo nur eine Blutsverbindung besteht. Das will ich nicht missachten. Darum ist das Entscheidende, das Grundlegende, eine neue Kreatur. Wir sind Glieder am Leibe des Christus. Wir sind Versöhnte. Wir haben Frieden mit Gott, so sagt es Paulus in Römer Kapitel 5. Sind wir gerecht geworden durch den Glauben? Das heißt, sind wir vor Gott richtig, weil wir an Jesus Christus glauben? Haben wir Frieden mit Gott? Da hört die Rebellion auf. Billy Graham hat auch ein Buch dazu geschrieben, Frieden mit Gott. Dann geht es in dem gleichen Kapitel um die Versöhnung. Sehen Sie, das ist was anderes, als was das Programm des konziliaren Prozesses will. Da geht es auch um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Aber es ist eine rein soziale Gerechtigkeit, die hier gefordert wird. Nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott will. Es ist ein Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg. Und wir dürfen den Frieden Gottes haben, der höher ist als alle Vernunft. Ich habe sie auch schon mal erwähnt, da sagte mir mal ein Ausländer so auf gebrochenem Deutsch hier oben, das ist die dummste Teil von das ganze Körper im Hinblick auf Glauben. Die dummste Teil von das ganze Körper, das versteht jeder. Wir sollen den Verstand nicht draußen lassen, aber der verfinsterte Verstand vernimmt nichts von der Gerechtigkeit und dem Frieden Gottes. Und nach Galater 3, Vers 26, sind wir alle Söhne Gottes durch den Glauben. Und darum dürfen wir Abba, lieber Vater, sagen. Ich habe einen Bekannten, ich kann schon sagen einen Freund bei uns daheim. Ich habe ihn mal auf einer Freizeit des Brüderbundes kennengelernt. Weil wir mal zusammen Tischtennis dort oben spielen, hat er Kontakt zu mir gewonnen. Dann haben wir noch zwei Gemeinsamkeiten. Er hat den gleichen Vornamen wie ich und wir sind gleichen Jahrgangs und waren auch noch bei der Marine zur Kriegszeit. So viele Gemeinsamkeiten, aber in einem unterscheiden wir uns etwas. Und dann fragt er mich immer, na, ich glaube doch auch an den Gott, den finde ich hier in der Natur überall. Und du sprichst da von Jesus, was ist denn da der Unterschied? Dann sage ich ihm das und er hört dann wieder gut hin. Die Frau kommt in die Gemeinschaft, aber er ist noch distanziert, kommt kaum mal mit. Höchstens, wenn ich mal eine Seniorenveranstaltung mache, ist er bereit. Und dann sage ich ihm, wir alle sind Geschöpfe dieses Gottes, können aber zu dem Schöpfer nur dann Vater sagen, wenn wir Jesus Christus als Heiland, Erlöser und Herr annehmen. Denn nur er hat uns den Zugang zum Vater freigemacht. Nicht darum habe ich eine Vaterbeziehung, darf Abba sagen. Und dann steht in dem Zusammenhang im Römerbrief, wir haben da nicht den Geist der Knechtschaft empfangen. Wir stehen also nicht unter dem Zwang der Ängste wie die Menschen in dieser Welt. Sicher gibt es da Anfechtung. Wenn uns das Große wird, dass wir einen liebenden Vater haben, dann dürfen wir mit allen Sorgen zu ihm kommen. Und dann sind wir auch Mitteilhaber seiner Verheißungen und sogar eines gewaltigen Erbes. Kennen Sie Ihr Erbe schon, wenn Sie Kinder oder Söhne Gottes sind? Ich weiß nicht, ob sich so ein junger Mann wie hier schon über das Erbe des Vaters mal erkundigt hat. Das beginnt ja heute schon oft recht früh. Aber wenn ich mich erkundige in der Bibel, was für ein herrliches Erbe ich habe, ein Reichtum unfassbar, das ganze Universum hat Gott seinen Kindern, den Söhnen zur Verfügung gestellt. Wenn mal ein neuer Himmel, eine neue Erde sein wird. Diese Perspektiven brauchen wir und auf dieser wunderbaren Grundlage, auch der Sohnschaft, haben wir Kontakt zu den anderen Kindern Gottes. Ich will noch zwei Sohnschaftsstellen mal nennen, nämlich die aus Römer 8 zitierte, sie möchte ich hier mal lesen, dem Wortlaut nach. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, das heißt also, lieber Vater. Ich habe also nicht einen zornigen Gott, sicher einen heiligen Gott, sondern einen Gott, der mich liebt, an den ich mich wenden kann. Und Paulus sagt, er hat uns, Epheser 1, Vers 5, zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist also das Wohlgefallen Gottes des Vaters, dass er nicht nur einen Sohn hat. In Psalm 2 steht dieses wunderbare Wort, du bist mein Sohn, den ich gezeugt habe. Das ist eine Stelle, die am weitesten zurückgeht in prääonische Zeiten. Vater braucht ein Gegenüber, den Sohn, und er braucht Söhne und Töchter. Also immer wenn in der Bibel Sohnschaft steht oder Söhne, dann sind die Frauen mit einbezogen. Es geht hier also um etwas Prinzipielles. Wir haben dadurch eine so wunderbare Stellung. Sehen Sie, dann kann man sich an den Vater halten. Ich erinnere mich immer an ein Beispiel. Ehe ich in die Lehrerausbildung ging, hatte ich eine Schule, auch mit Grundschülern, und meine Tochter kam an diese Schule. Wenn sie mal Probleme hatte, dann klopfte sie bei mir am Rektorzimmer an, durfte rein. Und dann hat sie mit mir persönlich was besprochen. Ist also ein Unterschied, ob da irgendein Schüler zu mir kam, auch mit seinen Sorgen. Dieser Schüler war aber nicht mein Kind. Aber meine Tochter hat ein ganz anderes Verhältnis. Und so sollen wir zu unserem Vater ein Verhältnis haben, das nicht nur schöpfungsbedingt ist, sondern auf dieser herrlichen Ebene der Kindschaft und der Sohnschaft. Das macht mich immer wieder getrost und froh und hilft mir in der Praxis des Lebens. Zu dem Zweiten, gleich wie Beziehungen. Es geht ja um das Thema der Gemeinschaft, um das Thema der Beziehung. Und da sagt der Herr Jesus, vor allen Dingen im Johannesevangelium, wie seine Beziehung zum Vater ist, und so soll die Beziehung auch zu den Erlösten sein. In Johannes 5, Vers 21, gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, macht der Sohn die Toten lebendig, die er will. Also wenn wir aus dem geistlichen Tod zum Leben geweckt sind, dann haben wir eine Qualität des Lebens, wie sie der Sohn hatte. Zwar nicht sündlos, Das war die Ausnahme bei Christus. Aber in der Beziehung zum Vater dürfen wir das erfahren. Und dann sagt er in Johannes 15, Vers 9, gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch auch geliebt. Also diese gleiche Agape ist ein Thema, das ich heute Abend noch habe in Verbindung mit der Bibelstunde. Diese Agape, die der Vater dem Sohne zuteil werden ließ, die göttliche Liebe, die dürfen wir empfangen. Das ist mehr als Eros und Sexus, das kann auch dazu gehören, mehr als die Philadelphia, die Bruderliebe. Da geht es um die göttliche Liebe. So will Jesus Christus in uns leben und dann sagt er sogar, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir teilhaben an der Liebe Gottes. Also nicht nur tropfenweise etwas verspüren, sondern in sein Wesen hineingenommen sein. Gleich wie Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, sollen wir in einem neuen Leben wandeln. Nach Römer 6, Vers 4. Was ist das? Eine gewaltige Aussage, nicht? Christus wurde aus den Toten auferweckt und hat damit auch dem Körper nach eine ganz andere neue Dimension wieder gewonnen. Er hat einen Auferstehungsleib. Und wie wir nun aus dem Sündentod herauskommen, sollen wir in einem neuen Leben wandeln. Das schenkt uns Gott. Und auf dieser herrlichen Grundlage dürfen wir geistlich wachsen. Und wie der Vater sagt dann der Jesus in Johannes 6, Vers 57, mich gesandt hat, und ich lebe des Vaters wegen, so auch, wer mich aufnimmt, da sagt er, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der wird Leben haben. Innigste Gemeinschaft mit Jesus Christus, das will er uns schenken und das können wir ganz schlicht im Glauben aufnehmen. Paulus sagt in Epheser Kapitel 3, so wohnt nun Christus durch den Glauben in unseren Herzen. Ist das einfach? Wenn du das glaubst, ihm Raum machst, wohnt er durch den Glauben, nicht durch irgendwas Spektakuläres, weil es sein Wort sagt. Und gibt es eine engere Beziehung als die, dass Christus in uns lebt und wir in der Gemeinschaft mit ihm? So was Herrliches wird uns bezeugt. Und eine letzte Konsequenz auch daraus, gleich wie ich euch getan habe, tut auch ihr. Und da wird dann die Konsequenz der Gemeinschaft deutlich. Wenn ich mich also immer frage, oh, wie hat Jesus gehandelt? Wie hätte er in so einer Situation gehandelt? Dann können wir auch in dieser Liebe Gottes einem anderen begegnen. Dann wird es aus dieser Konsequenz heraus nicht schwierig. Und das sage ich auch manchmal etwas drastisch. Die auch Heiligen zu lieben, wenn sie sich verändert haben, das ist kein Problem. Aber ich darf nochmal sagen, wir müssen nicht erst durch den Papst heilig gesprochen werden. Wir sind Heilige und Geliebte nach dem Zeugnis der Schrift. Aber es gibt dann auch schon mal sonderbare Heilige. Gibt es das unter den Gläubigen? Ja, und wenn wir uns selber manchmal angucken, wir sind keine perfekten Heiligen. Und dann sage ich, es gibt auch Eisheilige. Sind zwar Heilige. Eisheilige. Von denen geht eben keine Wärme aus. Und was haben wir da zu tun? Das Eis aufzutauen in der Liebe Gottes des Vaters. Und damit habe ich ein Problem schon angedeutet. Bitte?
Es gefriert immer wieder.
Ja, es leider. Ja, und manchmal können wir mitgefrieren. Das ist schon so ein Problem, ja. Also so eine Kühlschranktemperatur, sie hat auch eine Berechtigung, ja. Aber in der Regel ist das nicht in Ordnung. Und gerade wenn die Liebe echt ist, dann erfahren wir Gemeinschaft. Und das ist selbst auf solchen Freizeiten nicht immer so ganz angenehm. Weißt du, Conny, wir waren ja oft auf Arosa zusammen. Ich erinnere mich noch so an einen Fall, da saß am Nebentisch jemand, der ständig sich geärgert hat, wenn der Tisch von den freiwilligen Helfern, die dort als Jugendliche mithalfen, zuletzt bedient wurde. Ich merkte, dann wurde er grantig und das hat sich nicht nur am Tisch, sondern auf die ganze Umgebung ausgewirkt. Das war dann so ein Eisheiliger in der Situation. Sonst kannte ich ihn auch wieder anders sein. Also die Liebe, die Christus in unser Herz hineinschenkt, die soll verändern. Und ich muss sagen, von mir aus kann ich nicht die Menschen brutto lieben. Wissen Sie, was das heißt? Brutto lieben mit Verpackung. Jeder hat ja eine Verpackung, nicht? In der Regel lieben wir den schönen Inhalt, aber nicht die Verpackung. Netto lieben, das möchten wir, ohne die Verpackung, die ein anderer im Menschsein, im Gefäßsein mitträgt. Und das möchte ich immer wieder lernen. Und wir kriegen nie ein zweites Duplikat von uns. Jeder ist ein Original. Und nur in der Liebe Christi können wir sehen, was Gott in den anderen hineingelegt hat. Und darum diese Gemeinschaftsbeziehung in der Familie und auch in der Gemeinde. Der Mensch ist zur Gemeinschaft angelegt und auch so geschaffen. Soziologen, Psychologen sagen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Aber wenn er das nur ist, dann ist es nicht in Ordnung. Manche sprechen dann auch von der Theologie her, der Mensch ist ein höheres Wesen. Ich weiß nicht, ob du das noch in Arosa mitgekriegt hast, der Bruder Treusch hat dann ein Beispiel gebracht, naja, ein Kaninchen mit Flügeln ist auch ein höheres Wesen. Ne? Oder ein anderer sagte, eine Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Auf der Basis ist nicht die Gemeinschaft relevant, sondern in der Liebe des Christus. Und da dienen wir uns zur Ergänzung, zur Korrektur. Jeder braucht das Du des Anderen. Nur der Egoist, der braucht sich selber und möchte, dass alle anderen ihm gefügig sind. Und leider ist das heute das Problem, dass die Menschen, ich habe es gestern schon angedeutet im Vortrag, immer mehr ich-bezogen werden. Der egoistische, der aufgeblasene Mensch, er reagiert in der Regel, wenn es um Probleme oder Konflikte auch in der Gemeinschaft geht, und das sind jetzt so zwei typische Verhaltensweisen, aggressiv oder regressiv. Aggressionen kennen Sie, wenn der Mensch das nicht bekommt, ne, dann fängt er an, nicht nur verbal den anderen zu attackieren, sondern es wird oft handgreiflich. Das merken Sie ja unter Kindern schon. Und in der großen Politik ist es auch nicht anders. Und die Regression wäre das andere Extrem. Man zieht sich zurück, wie man so sagt, wie eine beleidigte Leberwurst. Man zieht sich in den Schmollwinkel zurück. Oder, wenn es einem auch in einer Gemeinschaft nicht passt, tritt man aus und geht irgendwo anders hin. Kennen Sie so ein Zigeuner-Christentum? Von einer Gemeinde zur anderen, immer will man nur Bestätigung finden. Das hören, was man schon immer geglaubt hat, und damit wird es problematisch. Wir brauchen immer wieder den anderen, den Menschen, der oft auch unbequem ist. Wir brauchen nicht nur den Sympathischen, sondern auch den Unsympathischen. Wie sehr wird bei uns deutlich, dass wir manchmal nach dem Aussehen richten? Es gibt jetzt Untersuchungen, die festgestellt haben, dass gut aussehende Sekretärinnen, gar nicht was ihre Qualifikation anlangt, zu 30% mehr Chance haben, irgendwo eine Einstellung zu bekommen als anderen. Und ich habe ja Jahrzehnte Staatsprüfungen abgenommen und ich weiß, wie man empfänglich ist für die äußere Erscheinungsform eines Menschen, nicht? Wenn früher die Referendare schön gekleidet mit Krawatte zur Staatsprüfung kamen, dann kam bald in den 70er Jahren das andere Extrem. Ich weiß, dass zum ersten Mal einer mit Jeans und ziemlich ungepflegt zur Staatsprüfung antrat. Er musste erst 2 Unterrichtsstunden halten, wurde anschließend dann nochmal geprüft. Der Vorsitzende, der war schon ein alter Offizier, ganz korrekt. Er war nun Schulamtsdirektor und hatte da den Vorsitz. Der war schon so voreingenommen. Ich hatte Mühe, ihn von diesem Vorurteil etwas wegzubringen.
Aber wie oft handeln wir nach Vorurteilen, reagieren nur subjektiv, und da müssen wir uns als Christen auch immer wieder fragen lassen. Gott will uns Gemeinschaft schenken, und das heißt, dass wir aufeinander hören, den anderen akzeptieren, nicht ihn immer so lassen, wie er ist, auch mit ihm sprechen, ihn verstehen lernen. Und was sagt die Bibel? Den anderen immer geringer achten als uns, ja? Den anderen höher achten, das fällt uns nicht immer leicht. Wenn wir den Christus in ihm sehen, und dann können wir auch das gegenseitige Untertansein praktizieren. Ich muss das immer wieder lernen. Gerade wenn man dann oft kuriose Einstellungen, Verhaltensweise beim anderen feststellt, dann dennoch ihn zu lieben um Jesu Christi willen. Und jetzt will ich noch ein paar Punkte nennen, die in Verbindung mit dieser Koinonia in Familie und in der Gemeinde bedeutsam sind. Nach Johannes 1 haben wir nur Gemeinschaft untereinander. Kennen Sie die Bedingungen? Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist. Was das heißt? Dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Ist also eine Utopie, so sehe ich es jedenfalls, auf ökumenischer Basis alle Kirchen und Konfessionen und Denominationen gleichzuschalten. Weil so viel Nicht-Wiedergeborene mit all den Irrtümern der Lehre da reinkommen. Wir haben nur Gemeinschaft, wenn wir im Licht wandeln, wenn der vom Vater zum Sohne gezogen ist, Gemeinschaft hat mit dem Vater und in Jesus Christus. Und wir hier haben praktisch so viel Gemeinschaft unter dem Wort, als Sie sich dem Lichte Gottes stellen. Wenn Sie sich jetzt innerlich sperren, Sie können sich gegen mich sperren, aber gegen sein Wort, werden Sie keine echte Gemeinschaft haben können. Gemeinschaft ist immer nur möglich, wenn wir im Lichte wandeln. Jede Sünde etwa verändert uns negativ. Darum heißt es immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen. Sünde heißt eigentlich Trennung von Gott. Der Begriff vom Griechischen her heißt Amartia, ist auch Zielverfehlung. Nicht, dass wir hier einen Perfektionismus verkündigen, aber die solide biblische Basis in der Verbindung mit dem Geiste Gottes über Jesus Christus und dem Vater. Und da muss die Erlösung immer wieder neu wirksam werden. Ich habe gestern darüber gesprochen. Die Erlösung vor allen Dingen vom Ich und von der Macht der Sünde ist die entscheidende Voraussetzung. Und das möchte Gott uns schenken. Weg und los vom dicken Ich. Und dann können wir auch den anderen suchen, ihn tragen, helfen. Wir sollen auch die Lasten der anderen tragen. Nicht, das ist kein gesetzliches Muss, keine moralische Verpflichtung, sondern es bedeutet Liebe im Geiste der Wahrheit unseres Herrn Jesu Christi. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Und wir brauchen immer wieder die Reinigung durch das Blut Jesu Christi, so wie es der Jesus in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben sagt. Und das Wunderbare, wir haben ständigen Zugang zu unserem Gott und Vater Jesus Christus. Durch das Blut Jesu Christi haben wir den Zugang zum Allerheiligsten. Und da brauche ich nicht erst einen Vermittler, die Maria nicht, über die wird Gott richten. Ich brauche keine Heiligen als Vermittler. Einen direkten Zugang habe ich zum Vater durch Jesus Christus. Ich brauche auch nicht einen bestimmten religiösen Ort. Ich habe jetzt bei uns in der Tageszeitung gelesen, dass Tausende von Pilgern zum Saarland hin unterwegs sind. Da gäbe es angeblich Marienvisionen. Und dann hat diese Maria gesagt, den Betreffenden, geht in die Kirchen, dort ist mein Sohn so einsam. Ja. Ist das biblisch? als ob der Sohn Gottes, der da oben sitzt und nicht im Tabernakel eingesperrt ist, ne, einsam wäre in der Kirche, wenn die Katholiken nicht dahin gehen. Bitte nichts gegen treue Katholiken. Ich habe auch hier mit jemandem gesprochen. Das ist was ganz anderes. Aber so etwas, ja, lenkt vom biblischen Glauben ab. Wir haben die Gemeinschaft mit Jesus Christus und damit den Zugang zum Vater, zu seiner Gnade. Wir haben einen herrlichen Stand in Christus. Und Paulus sagt immer zuerst, was wir in ihm haben. Mitgekreuzigt, mitbegraben, auferweckt und sitzen jetzt schon dort zu Rechten des Vaters. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was ist das wunderbar? Wenn Sie hier sitzen, ist das eine physische Tatsache. Aber wenn Sie im Glauben schon da oben sind, am Ziel, wir sind in Christus schon zur Fülle gebracht. Das ist eigentlich gar nicht fassbar mit dem Verstand, aber Gott möchte uns das aufschließen. Und so dürfen wir dann alle Zeiten der Gemeinschaft mit ihm leben. Und nun möchte ich das noch etwas mehr konkretisieren. Ich habe zwar das eine oder andere schon auch angesprochen, aber möchte das zunächst dann nochmal an einigen Beispielen des familiären Zusammenlebens und auch des Zusammenlebens in der Gemeinschaft darstellen. Es gibt ja heute leider so viele Beziehungsprobleme, auch im Intimbereich der Ehe. Und die Ehe wird ja auch leider durch unsere gesellschaftliche Tendenz nicht mehr als die Grundzelle der Gemeinschaft angesehen. Es gibt familiale Gruppen, Sie kennen das ganze Problem des homosexuellen Zusammenlebens und was da alles heute an widerbiblischen Thesen in unsere Gesellschaft hineingetragen wird. Aber auch ganz konkret praktisch, ich möchte, wie gesagt, einiges mal aufzeigen. Wenn du unglücklich bist, Probleme hat, liegt das natürlich immer am anderen, an dem Ehepartner. Wie oft habe ich in seelsorgerlichen Gesprächen das festgestellt? Ich erinnere mich an ein solches Paar, wo einer dauernd den anderen belastet, du aber, und der andere sagt, aber du. Da war kein Gespräch möglich, dass einmal jemand sagte, ich bin dran. Dann ist jegliche Kommunikation von vornherein gestört. Es ist eine Utopie, wenn, wie heute, durch eine falsche Psychologie verkündigt wird, du musst deine Rechte vertreten, immer wieder. Sicher können wir das aussprechen. Aber wenn ich nur mein Recht will, meine eigenen Bedürfnisse befriedigt bekommen haben will und nicht an das des anderen denken, denn das ist Liebe, dann wird es problematisch. Nicht, der heutige Begriff der Liebe ist Bedürfnisbefriedigung. Das kommt von der amerikanischen, humanistisch ausgerichteten Psychologie. Ich habe mich selbst während meiner dienstlichen Tätigkeit damit befassen müssen. Ein Beispiel, zum Beispiel Abraham Maslow hat eine Bedürfnispyramide aufgestellt. Da geht es von persönlichen Befriedigungen über soziale Befriedigung, Sicherheitsbefriedigung zur Ich-Verwirklichung. Es ist also die Spitze dieser Pyramide, die Ich-Verwirklichung. Und daraus kommt nur der egoistische Mensch. Wir sollten anders handeln und immer wieder auch auf das Anliegen des anderen eingehen. Und man sagt ja heute, naja, die Partnerschaft, die Ehe ist ein romantischer Traum, in dem zwei Menschen für immer glücklich leben. Gibt's gar nicht. Natürlich, wenn ich nur mein Glück nehme, dann wird's kritisch. Aber es ist möglich und ich kenne viele Ehen, die geistlich harmonieren und wo auch da eine echte Gemeinschaft vorhanden ist. Und das darf ich auch bezeugen. Darum denke nicht zuerst an dich, sondern lass dir die Liebe zum anderen schenken. Wenn du den anderen liebst, kann doch das nicht stimmen. Nicht? Man verheißt, ehe man eine Partnerschaft eingeht, dem anderen, ich liebe dich, und dann kommen gewaltige Versprechungen, das habe ich auch schon gesagt, wie jener, der seiner Geliebten einen Brief schrieb, und wenn du auf dem Nordpol wärst oder in der Sahara, ich hole dich da weg. PS, Postskriptum, und dann sehen wir uns wieder am nächsten Mittwoch, wenn es nicht regnet. Das ist nur eine Verbalerklärung. Aber wenn ich wirklich in der Gemeinschaft mit dem anderen lebe, geht es darum, dass ich ihn ernst nehme und dass ich vor allen Dingen um sein Wohl immer wieder ringe und ihm das Beste mitteilen möchte. Auf der Gemeinschaftsebene allgemein, auch unter dem Aspekt der Freundschaft, will ich mal ein paar Bibelstellen nennen, wie es zu unterschiedlichen Verhaltensweisen in einer Partnerschaft, in einer Gemeinschaft auch da kommen kann. Sie kennen sicher das Sprichwort, Freunde mit dem Mund einer auf einen Pfund, Freunde unter Freunde in der Not, tausend auf ein Lot. Ist oft eine Erfahrung. Und da spricht Psalm 38, Vers 12 von einem Freund, von einer Freundschaft, die nicht echt ist, sondern da geht es wieder um Distanz. Meine Freunde scheuen zurück vor meiner Not, vor meiner Plage. Hat das nicht auch Hiob erlebt? Oh, wie oft wird der Status eines Menschen auch im Gemeindebereich als entscheidend angesehen, wenn der Betreffende aber irgendwo nicht mehr gesellschaftsfördernd in einer entsprechenden Position steht, dann distanziert man sich. Wie schnell geht das? Gerade in einem Nebensatz gesprochen, ja bei den Sportfans. Ne? Wer spricht heute noch groß von Boris Becker? Oder von Lothar Matthäus. Wenn einer auf dem absteigenden Ast ist und das nicht mehr bringt an Leistung, wird er abgeschrieben. Aber geht es nicht uns oft auch so? Wenn wir Menschen haben, auch in der Gemeinschaft, nicht die etwas bieten, repräsentieren, dann akzeptieren wir ihn. Aber wehe, wenn der Betreffende in Not oder schwierigen Situationen steht. Möchten wir das bedenken? Also nicht nur distanziert zu anderen Kontakte haben. Dann gibt es nach Psalm 41, Vers 10 so einen skrupellosen Freund. Da heißt es, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Das ist eine prophetische Aussage. Wissen Sie, auf wen das bezogen ist? Auf Judas, ja. Welch eine Enttäuschung für unseren Herrn, und er hat ihn geliebt und getragen bis hin zur letzten Entscheidung. Also ich glaube, ich hätte, denn der Jesus hat ja gewusst, wen er da in den Kreis der Zwölf holt, mich vorher schon von ihm getrennt, Sie wahrscheinlich auch. Und das muss das Schmerzlichste sein, wenn man mit jemandem Tischgemeinschaft hat und der Betreffende tritt einen dann mit Füßen weg, abserviert. Oder der unberechenbare Partner und Freund. Jeremia 9, Vers 4. Ein Freund täuscht den anderen. Einer täuscht den anderen. Halten wir das für möglich? Spielen wir mit ehrlichen Karten? Sind wir offen dem anderen gegenüber? Oder bringen wir manchmal einen Grund ein, um den abzuservieren, der nicht sachlich stichhaltig ist? Und in 5. Mose 13, Vers 7 wird sogar der Freund als ein heimlicher Verführer angesprochen. All damit müssen wir rechnen. Auch Verführung ist für das Ende dieses Zeitalters ausgewiesen. Darum heißt es immer wieder prüfen und in Liebe und Wahrheit zueinander stehen. Und dann gibt es einen Treulosen, wer seinem Freund die Treue versagt, verlässt die Furcht Gottes. Hiob 6, Vers 14. Und das Letzte, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder in der Not oder für die Not wird er geboren. Sprüche 17, Vers 17. Also damit wird das Entscheidende deutlich, ohne die Liebe Gottes, also jene Agape, sind wir nicht in der Lage, in schwierigen Situationen, in Krisensituationen, dem anderen entsprechend zu helfen. Ich kenne das, ich habe mich hier und da auch oft enttäuscht zurückgezogen. Es gab so manche Kontakte, die dann nicht mehr sein konnten. Und da brauchen wir immer wieder die Vergebung. Aber möchten wir generell doch diesen klaren Kurs behalten. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, im Bereich der Kommunikation in der Familie und in der Gemeinde, ist dann gegeben, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Ich habe es hier und da schon angedeutet, möchte das aber nochmal als besonderen Punkt zum Abschluss einbringen. Wenn Schwierigkeiten kommen in der Ehe, sachbedingt, durch irgendeinen Sachverhalt, der unvorhergesehen in unsere Lage hineinkommt, wenn es Spannungsmomente gibt, die wir nicht selber lösen können, sogar wenn von Gott her gesehen Prüfungen stattfinden oder vom Feinde Anfechtungen und Versuchungen initiiert werden, was dann? Wie lösen wir solche Probleme? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte nochmal sagen, was ich gestern betont habe. Das Hauptproblem, auch bei der Lösung von Sachproblemen, liegt in der Regel in uns. Manchmal gar nicht bewusst, aber einfach in unserem Subjektivismus. Nun sehen Sie, wenn zwei Menschen über ein Problem diskutieren, dann muss man das Problem erstmal erkennen. Der eine sieht es von der Seite und der andere von einer total anderen Seite. Es ist das gleiche Problem, aber nur einseitig. In der Regel enthält ein Problem mit Spannungsmomenten zwei Pole. Und wir sind sehr schnell geneigt, aus unserer Sicht zu reduzieren. Darum sagt die Bibel immer, steht geschrieben, wiederum steht geschrieben. Sind wir nicht alle empfänglich für Parteilichkeit, auch im christlichen Bereich, dass wir immer da nachsichtig sind, wo es unsere eigene Gemeinde oder Bewegung betrifft, und beim anderen sehen wir die Fehler riesengroß. Erkennen wir den Balken in unserem Auge, wenn es darum geht, den Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen? Ich weiß, was ich sage, weil ich mich da auch kenne. Wir müssen prüfen, aber wenn das zu einer destruktiven Kritik wird, weil wir nur einen Moment aus dieser Fülle eines Komplexes herausnehmen, wird es schwierig. Es gibt eine einseitige Lösung und dann werden wir einseitig. Entweder, ein Thema, was ich immer wieder habe, betonen wir nur die Liebe eint, wir lassen jetzt mal die Lehre und alles andere. Es hat bisher immer getrennt, also die Liebe, und das kann in die Schwärmerei führen. Oder wir betonen die Wahrheit. Dann kann ich fanatisch werden. Nur das, und dann bin ich dabei, dauernd Fehler beim anderen zu suchen. Also, liebe Geschwister und Freunde, es geht darum, dass wir beim Problem einmal uns austauschen, uns von unserer eigenen Rolle distanzieren und auch einmal versuchen, den anderen wirklich zu verstehen. Das ist sehr wichtig und dass wir auch darüber sprechen. Ich habe das bei uns in der Verwandtschaft mal erlebt. Da war auch eine zweite Ehe, weil beide Ehepartner den früheren verloren hatten. Im Krieg war der eine gefallen und bei dem anderen war die Frau in Russland umgekommen. Schlimme Verhältnisse. Und nun kamen so zwei Menschen wieder zusammen. Die waren aber so eigengeprägt. Jeder hat dann für sich im Aufgabenbereich dort in der Landwirtschaft etwas konzipiert. Die haben nicht miteinander gesprochen. Und wenn sich dann die beiden so auseinandergelebt hatten, dann gab es einen Knall. Weil die völlig unterschiedliche Problemlösung hatten. Ich sage, ihr müsst mal miteinander darüber sprechen. Es war schwierig. Sicher tun sich da manche schwer, etwas zu verbalisieren, auszusprechen. Wenn ein Problem vorliegt, müssen wir mal daran gehen. Nicht? Und ich habe das gerade immer wieder in der Pädagogik erfahren. Problem lösen ist die schwierigste Sache. Das steht bei den Lernarten ganz oben. etwas zu automatisieren, also wo ich nur im technischen Bereich etwas wiederhole, nicht, damit hier etwas perfektioniert wird. Das ist kein Problem, aber Problem lösen, etwa im mathematischen Bereich, da brauche ich Strukturen, da brauche ich Erkenntnisse für das mathematische Problem. Und in unserem Leben gibt es wirklich wahre Schwierigkeiten, auch oft komplexer Art. Natürlich weiß ich, dass, wenn Partner zusammenkommen, unterschiedliche Entwicklungen aus einem ganz anderen Milieu, aus einer Umwelt herauskommen, religiös unterschiedlich geprägt, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt. Darum muss man sich aber immer wieder versuchen zu arrangieren, darüber zu sprechen. Und es ist eben wichtig, dass man die Bedürfnisse des anderen auch mit einbezieht. Oft gibt es dann so unrealistische Ziele nach den eigenen Bedürfnissen. Ziele, die gar nicht zu realisieren sind. Und da muss man auch fragen, ist das überhaupt praktikabel, was wir da wollen? Wenn junge Menschen heiraten wollen, dann noch ein Haus bauen, wenn die Berufsfrage ungeklärt ist und dann die Schulden kommen, wird es schwierig. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern, als mein Schwiegersohn eine eigene Firma aufbaute. Die haben also heute etwa 90 Leute und bei diesem Konkurrenzdruck, er ist in der holzverarbeitenden Industrie mittätig als Ingenieur, welche Spannungen können da auf die Familie zukommen? Aber ich bin dankbar, es wird auch mit meiner Tochter, die Frau also da ist, dann sachbezogen immer wieder angegangen. Also das muss man auch mit der Vernunft regeln, mit einer allerdings geistlich gesteuerten Vernunft, dann kann man sich vor manch einem bewahren. Also das Problem muss erkannt werden, beschrieben werden und dann muss man an eine Lösung herangehen, die von der Schrift her akzeptabel ist. Wem Weisheit mangelt, sagt die Bibel, der soll Gott bitten. Dann gibt es manchmal ganz erstaunliche Lösungen, das habe ich oft in meinem Leben erfahren. Wenn ich Dinge Gott abgegeben habe, mich nicht selber rechtfertigen wollte, auch im Berufsleben, dann habe ich gemerkt, wie Gott eingegriffen hat. Liebe Geschwister, es ist immer am besten, dann auch loszulassen. Nicht mit Gewalt, auch als Mann, etwas durchsetzen zu wollen. Das bringt in der Regel nichts Gutes. Sondern Gott bitten, dass er Weisheit schenkt und dass er uns Lösungen anbietet, die wir dann auch realisieren können. Eins will Gott nicht, dass einer so in den Stress gerät, dass er dann nimmer rauskommt. Ich weiß, was ich sage, es wird je länger, je mehr, vor allem im Berufsleben bei jungen Leuten schwieriger. Darum sollten wir wissen, wie lösen wir Konflikte, nicht in unserem eigenen Interesse, sondern im Sinne Gottes. Und da brauchen wir immer wieder die Gnade der Erlösung, die Gnade der Wegweisung durch Gott. Und das Letzte, was ich als Bibelwort dazu fügen möchte, ist dies. Gott hat nach Epheser 2, Vers 10 alle Werke bereitet, auch in unserem Leben. Er weiß ja längst, was an Schwierigkeiten, Nöten, Problemen auf uns zukommt. Wenn wir in seinen Werken wandeln und Gott hat uns noch dafür geschaffen, dass wir in den Werken wandeln können. Das ist doch etwas Wunderbares. Gott überfordert keinen. Wenn er eine Aufgabe gibt in Ehe, Familie oder auch im Beruf, dann gibt er auch die Gabe dazu. Auch das habe ich immer wieder erfahren dürfen und mache Ihnen Mut. Vertrauen Sie Gott, und das ist Nummer eins, dass Sie nicht selbstisch Lösungen durchsetzen, aggressiv oder regressiv, wie Sie es manchmal praktizieren, sondern im Lichte Gottes. Ich weiß, da kann man letztlich keine Rezepte geben, auch wenn ich Verhaltensweisen mal angedeutet habe. Bleiben Sie vor Gott, nehmen Sie sich immer wieder Stille. Gerade in dieser hektischen Zeit brauchen wir das. Wir brauchen die Antwort von Gott selber und dann wird der Weg, den Gott uns gezeichnet hat, auch bis zum Ziel führen. Ich möchte Gott Gnade schenken, dass wir diese Gemeinschaftsaspekte bedenken. Ich wiederhole, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater ist wichtig und wie Jesus Christus mit dem Vater Gemeinschaft hat und hatte, will er mit uns Gemeinschaft pflegen. Diese Koinonia soll in der Gemeinde, aber auch in der Ehe, in der Familie das entscheidende Moment sein. dann gibt es praktische Probleme immer wieder im Verhalten, dass wir dann nicht uns selber und unser Ich durchsetzen, sondern den anderen mit einbeziehen und uns die göttliche Liebe immer wieder neu schenken lassen. Und beim Problemlösen Weisheit Gottes erbitten, nicht immer simple Lösungen anbieten, sondern solche, die gottgemäß sind, und das kann auch manchmal zu Schmerzen führen, zu eigenem Leiden, aber Gott wird es letztlich wohl machen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es liegen lassen? Nein. Er wird es auch vollenden. Und alle Verheißungen, sage ich nochmal, alle Verheißungen sind das Ja und Amen in ihm schon. Gott zur Verherrlichung, wenn das Nummer eins ist, dann kommt auch durch uns. Aber das durch uns steht erst am Schluss des Satzes, nicht am Anfang. Möchte der Herr schenken, dass wir das bewegen. Und ich bin dankbar, dass Gott sein Wort uns schenkt. Amen. Wir wollen beten. Du treuer Gott und Vater, du gibst uns in deinem Wort immer wieder auch Antworten für die Lebenspraxis, für unsere Aufgabe, daheim in der Familie, auch in der Gemeinde. Und ich will mich auch darunter stellen, Herr, wo ich mein eigenes durchgesetzt habe, möchtest du dich allein verherrlichen. Es soll darum gehen, dass wir Frucht wirken für die Ewigkeit und für dich. Ich danke dir, dass du uns auch in diesen Tagen diese Gemeinschaft hier schenkst, zum Preise deines Namens. Amen.